Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Alles wird Strom. Wieder mit meinem lieben Kollegen Robin, der auch schon seit langer Zeit elektrisch fährt. Und mit Holger Laudelei, Mr. Energiewende. Und das ist auch das Thema der heutigen Sendung. Ist eine Energiewende gescheitert oder ist sie gerade erst im vollen Gange? Können wir uns versorgen mit Photovoltaik und Windkraft, wenn sie denn mal nicht weht oder auch die Sonne mal nicht scheint und der Wind nicht weht? Darüber wollen wir heute sprechen mit Holger Laudelei, der dazu ganz viele Sachen schon rausgefunden hat. Das wird sehr, sehr spannend. Also gerne ein Abo dalassen und folgt uns gerne auf den Kanälen. Bei YouTube sind wir, aber auch auf allen gängigen Podcast-Portalen. Also Holger, vielleicht mal ganz kurz dein Hintergrund. Du bist eigentlich Ingenieur und baust seit irgendwie 30, 40 Jahren Solaranlagen.
Also ich bin in dem Geschäft Solaranlagentechnologie seit 1985. Ich habe mehrere Meistertitel und bin Ingenieur für Betriebs- und Versorgungstechnik, ja.
Okay, und du hast mit mir auch bei YouTube schon viele Videos gemacht, mit Robin auch. In den Kommentaren kommen ganz oft, die Energiewende ist eigentlich gescheitert. Und das, obwohl man sieht, dass die Photovoltaik und die Windkraft massiv weltweit ausgebaut wird, also auf einem riesigen Weg nach vorne ist. Gleichzeitig natürlich auch die Batterietechnologie einen wahnsinnigen Sprung gemacht hat und auch immer billiger wird. Also die Erneuerbaren sind immer billiger. Was meinst du, wenn man jetzt diese Frage vom Anfang hat, ist das denn gescheitert und können wir hier zurück auf Gas und Öl in Deutschland gehen oder ist das völlig illusorisch?
Also ich beziehe mal das Gewerbegebiet, in dem ich lebe, jetzt mal auf die Welt. Meine Energiewende hat vor 25 Jahren schon stattgefunden und findet immer noch statt und die ist in keinster Weise gescheitert. Wir leben energiekostenfrei hier im Gewerbegebiet und weltweit ist die Energiewende in vollem Gange. Wir sind mittendrin in der Energiewende. Sie ist nicht mehr aufzuhalten, egal was für politische Verhältnisse jetzt kommen. Ich kann die Energiewende nicht mehr aufhalten, weil am Ende ist die Betriebswirtschaftlichkeit, die ganz vorne steht. Wir sind bei Preisen heute für eine Produktion aus Photovoltaik, nähern wir uns der 4-Cent-Marke und im Windbereich sind wir schon bei 3 Cent. So, und jetzt kommt das letzte Glied, das hast du eben schon angesprochen, dazu. Das ist also die Großspeicheranlagen, die Quartierspeicherung, wie wir sie nennen, oder sogenannte strategische Langzeitspeicherung werden da auch mit möglich sein, weil eben die Akkuentwicklung so eine Fahrt aufgenommen hat. Das hatten wir vorher ja alles gar nicht. Vor 10, 15 Jahren gab es quasi keine Akkuentwicklung. Und jetzt geht das massiv voran und wir werden die Energiewende weltweit hinbekommen. Ja, nicht gleich morgen, weil wir haben noch zu viel Störfeuer. Es sind uns immer wieder Knüppel in den Weg gelegt worden. Aber wir haben es geschafft, bis heute diese Knüppel zu beseitigen. Und die werden wir auch weiter beseitigen, sodass die Energiewende am Ende für jeden Bürger und fürs ganze Land und für ganz Europa und für die ganze Welt am Ende funktionieren wird.
Es gibt sogar eine Studie von der Harvard University, die sagt, dass eine Energiewende weltweit irgendwie 2 bis 3 Billionen kosten würde, aber sie tatsächlich schon nach 6 bis 10 Jahren amortisiert wäre, aufgrund der ganzen Folgekosten, die durch diese globale Erwärmung auch mitkommt. Da würde man ja sagen, okay, das ist ja irre eigentlich, warum machen wir das nicht schneller? Dann gibt es Berichte darüber, die Fakten sind, dass die Sonne innerhalb von 24 bis 48 Stunden so viel Energie auf die Erde ablässt.
15.000 Mal so viel, wie wir täglich verbrauchen.
Genau, also die Sonne so viel Energie ablässt, wie wir im ganzen Jahr verbrauchen. Also das heißt, ein 10.000-faches an Energie zur Verfügung stellt, die wir in Form von Photovoltaik und Wind und natürlich auch ein bisschen Biomasse, Wasserkraft gibt es auch noch dazu, dann nutzen können, um uns selber zu versorgen. Das heißt, ein Energieproblem, dass wir zu wenig Energie von Wind und Sonne da hätten, das gibt es eigentlich nicht, eher so das Speicherproblem.
Naja, das ist von Anfang an vernachlässigt worden, das Speicherproblem. Man hat das einfach nicht vor 10, 15 Jahren nicht ernst genug genommen. Man hat gedacht, man kann das schaffen, indem man das alles von der Erzeugung so timet, dass das genau dann in die Lücken reinpasst, damit es funktioniert. Aber Speicher haben wir von Anfang an gesagt, ich habe schon 2003 meinen ersten Speicher gebaut und ich habe immer gewusst, über Speicherung wird es funktionieren. Ja, ich bin zur See gefahren und da haben wir letztendlich auch gespeichert, indem wir Treibstoff bei uns hatten und wir konnten uns locker 3 Wochen über Wasser halten, mit Diesel natürlich, weil unser Speicher war der gebunkerte Diesel und da konnten wir 3 Wochen zur Not mitfahren. Und das ist hier nichts anderes. Die Sonne gibt uns so viel Kraft und auch der Wind, der durch die Sonne ja letztendlich dann zum Tragen kommt, dass wir unsere Speicher, die wir jetzt dringend brauchen, damit füllen können. Und wenn wir diese 3 Dinge haben, Wind, Sonne und Kraft und Speicherkraft, dann können wir ganz, ganz locker die Energiewende schaffen und uns auch komplett auch versorgen, auch in Dunkelflaute.
Und vielleicht zur Elektromobilität, Robin, du hast ja jetzt auch viel drüber gemacht mit Speichern, auch mit dem Professor Fichtner. Wie ist denn da die Entwicklung bei Speichern?
Genau, also man muss ja sagen, so, das ist so, ich sage immer so, das letzte Missing Piece, ne? Das fehlende große Puzzleteil ist eben noch in riesengroßen Stile, brauchen wir Speicher. Und jetzt kann man natürlich darüber diskutieren. Genau, ich glaube, eine Zeit lang wurde auch gedacht, ja, mit so ein paar Pumpspeicher, ja, Kraftwerken und so weiter, kriegen wir das irgendwie hin. Aber wir brauchen ja wirklich auch, die sind ja sehr träge und so weiter. Das ist ja eher nur so eine Notfallenergie. Wir brauchen ja wirklich, was das Tolle ist an den Batteriespeichern, ist ja, dass du wirklich innerhalb so ein kürzester Zeit Strom rein raushauen kannst, dass du die natürlich netzdienlich einsetzen kannst. Ne?
Und dezentral bauen kannst,
dass du die Vorteile hast, wenn es Spitzen gibt, dann nutzt du die Batterien, um die Spitzen zu glätten. Ja? Wenn eben kein Wind weht, kein Sonne scheint, dann nutzt du den Strom aus den Speichern. Du kannst natürlich auch die dynamischen Stromtarife mit den Speichern koppeln, um dann, wenn der Strom besonders günstig ist, den da einzuspeichern, wenn er teuer ist, aus dem Speicher zu nutzen und eben nicht aus dem Netz und so weiter. Also, und die Elektroautos sind natürlich eine Lösung auf dem Weg mit. Ja? Also ein Teil der Lösung, weil das ja eigentlich fahrende Speicher sind, wenn man so will. Also überleg mal, ich glaube, in dem Auto, das ich da draußen habe, sind 77 Kilowattstunden. Wenn ich jetzt mal so einen Hausspeicher habe, da sind wir vielleicht bei 10 Kilowattstunden im Schnitt oder vielleicht mal 15 oder 20, wenn man es richtig krachen lässt. Jetzt überleg mal, ich habe da 77 und wenn ich den da so dran stecke, durch bidirektionale Technologie nennt man das dann, kann man nicht nur Strom in die Batterie reinmachen, was wir ja immer kennen, ne? Man muss Strom rein, damit ich fahren kann, sondern man kann ja auch den gespeicherten Strom des Autos nutzen, um den zu Hause zu nutzen, um netzdienlich zu arbeiten. Das sorgt dann in Konsequenz auch unter anderem dafür, dass man teilweise kostenlos mit seinem Elektroauto in Zukunft fahren können wird, weil du sozusagen netzdienlich dein Auto als Speicher anbietest. Wenn deine Last da ist, dann nimmst du das auf. Wir zahlen ja teilweise andere Länder in Österreich, gerade so ein großes Pumpspeicherwerk, zahlen wir wirklich sehr, sehr viel Geld, dass die in Spitzenzeiten dann unseren Strom schnell abnehmen. Klingt ein bisschen absurd, aber so funktioniert der Strommarkt so ein bisschen. Ja, und die Elektroautos sind ein ganz wichtiger Teil der Lösung, weil wenn man mal alle Speicher, die in allen Elektroautos, stellen wir sich mal vor, wir addieren die alle zusammen, allein die Elektroautos, die es jetzt schon gibt, dann haben wir plötzlich massive Speicher, ja, und müssen nicht alles mit stationären Batterien machen. Und so ein Fichtner, ja, der Professor, der gibt dann halt eben einen guten Ausblick, dass eben bei den Speichern massiv viel passiert, ja, dass die immer langlebiger werden, dass die Zyklen immer höher werden, dass die Energiedichte zunimmt, dass sie vor allem super viel günstiger werden. Ja? Also wir sind ja aktuell unter $100 die Kilowattstunde, was so als der letzte wichtige Durchbruch ist, damit es wirtschaftlich immer Sinn ergibt.
Wir sind mal bei 1000 gestartet.
Genau, wir sind teilweise, habe ich gesehen, so bei 53, 54 Cent jetzt für eine LFP stationären Batteriespeicher, jetzt keinen im Elektroauto, aber so, das ist ja absoluter Wahnsinn. Dann haben wir die seltenen Erden da raus entfernt und so weiter. Oder
Kobalt ist raus.
Kobalt, Nickel und so weiter, ja. Also du siehst richtig massive Fortschritte und da stehen auch neue an, die dann kommen. Es wird immer günstiger, es wird immer langlebiger, immer leistungsfähiger. Und jetzt sind wir schon an dem Punkt, dass das wirtschaftlich einfach der Punkt ist. Wenn man mal sich reinpfeift, so viele Leute sagen ja, Deutschland, wir gehen wieder so ideologisch voran und die anderen machen nichts. Stimmt ja gar nicht. Wir als Deutschland sind jetzt bestimmt nicht die Speerspitze der erneuerbaren Energien. Wir sind gut. Aber wenn du mal siehst, dass 50% des gesamten Zubaus an erneuerbaren Energien nur in China stattfindet, dann ich glaube, dem Chinesen unterstellt man jetzt nicht in erster Linie nur irgendwie die Welt und das Klima zu retten, sondern die machen es natürlich aus wirtschaftlichen Gründen. Dann muss sich endgültig jeder sagen, wenn wir Geld sparen wollen, wenn wir Reichtum für unser Land wollen, wenn wir wirtschaftliche Stärke wollen, brauchen wir die Energiewende.
Und um euch mal vielleicht ein paar Zahlen zu geben, wir haben jetzt einige hunderttausende Elektroautos auf den deutschen Straßen. Wir haben dort nur mit den Autos, die durch die Gegend fahren, ungefähr 130 Gigawattstunden, die dort durch die Gegend fahren, wo man natürlich einen Teil von nutzen könnte. Du hast es gerade angesprochen, Neugard, wir brauchen Speicher. Wir haben aber in Deutschland, um mal ein paar Zahlen zu nennen, ungefähr einen Stromverbrauch von 500 Terawattstunden Strom.
Ja, also reden wir mal in Kilowattstunden,
das können wir oder 5 Milliarden.
500 bis 600 Milliarden Kilowattstunden.
Genau, 500 Milliarden Kilowattstunden. Also, das ist sozusagen das, was wir heute brauchen an Strom. Wenn jetzt eine Energie...
Pro Jahr.
Genau, pro Jahr. Und davon wurden jetzt auch schon 62% von den Erneuerbaren geleistet. Also die haben schon über 250 Terawattstunden haben die geleistet im letzten Jahr 2024. Jetzt brauchen wir natürlich nicht nur Speicher, sondern es gibt ja auch Dunkelflauten im Winter, wo zu wenig Sonne und zu wenig Wind ist und auch Tage oder nicht nur Stunden sind. Die Batterien, die jetzt da sind, an stationären Speichern, sind so ungefähr 18 Gigawattstunden und mit 12 Gigawatt an Leistung. Das reicht aber bei weitem nicht aus, um unsere tägliche Leistung, also die Terawattstunden oder die Kilowattstunden, sind ja nicht das, was wir an Leistung brauchen. Wir brauchen ja maximal, wenn die Industrie in Deutschland hochfährt, so 70 bis 80 Gigawatt, um uns zu versorgen. Wir hätten aber eigentlich auch genug Leistung und dann irgendwann vielleicht auch mit Batterien, um auch diese Spitzen, die du Robin gerade eben gesagt hast, dass wir diese Spitzen auch mit Batterien dann abpuffern können, oder brauchen wir dann auch Gaskraftwerke?
Also im Moment sehe ich das noch so, die Speichertechnik macht rasende Fortschritte. Ich selber propagiere ein Dreier-Speichersystem, also Kurzzeitspeicher im Gebäude, um das Gebäude erstmal möglichst vom Netz runterzunehmen, also leistungstechnisch nicht mehr teilnehmen lassen. Quartierspeicherung, um, wie du auch sagtest, Fahrzeuge direkt im Quartier, also in der Wohngegend, in der Nähe des Trabos steht ein etwas größerer Speicher, 500 bis 2000 Kilowattstunden. Da kann man Autos dran laden, nicht? Den Speicher kann das nämlich nachts mit hoher Leistung. Und dann haben wir die sogenannten strategischen Langzeitspeicher, und die sehe ich aus zwei Perspektiven. Einmal mit Batterien. Ja, weil das wird so günstig werden, dass man das auch mit Batterien machen kann, dass man da also den Sommerüberschuss da reinlädt. Und dann natürlich eine strategische Langzeitspeicherung im Moment noch aus Gas, indem man mit überschüssigen erneuerbaren Energien Gas erzeugt. Das ist hier dann Wasserstoff oder Methan, also methanisierter Wasserstoff. Und dass man da dann für die ganz harten Tage, das muss man jetzt begreifen, dann lässt man Gaskraftwerke laufen. Die muss man halt haben, die werden nicht hohe Betriebsstundenzahlen erreichen. Heutiges Gaskraftwerk muss gute 5000 Stunden erreichen, um wirtschaftlich zu sein. Aber wenn wir so billig die Energie ranholen können, dass wir uns leisten können, so zwischen 10 und 20 Gaskraftwerke im Bereich 1,5 Gigawatt vorzuhalten als Backup-System, dann ist das eine feine Sache. Und wir haben die Möglichkeiten in Kavernen, diese Mengen an Wasserstoff oder Methan zu speichern. Das ist alles, in Norddeutschland ist alles vorhanden.
Aber das ist auch ein großer Kritikpunkt, den viele Gegner äußern. Diese Doppelstruktur, diese Kraftwerke zu bauen und vorzuhalten, das wäre so teuer, dass die Energiewende deswegen viel zu teuer wird. Jetzt sagst du aber, naja, wenn ich 80-90% des Jahres so unfassbar billig Strom bekomme, dann kann ich mir die 10-20% mit den Gaskraftwerken doch locker leisten.
Das hast du absolut richtig verstanden. Ich gebe dir jetzt auch ein gutes Beispiel. Wir haben einige Inselanlagen gebaut. Eine Inselanlage ist nicht auf einer Insel, sondern ist eine Anlage, die ohne Stromnetz läuft. Und man sagt im Inselanlagenbetrieb 70-80% alles bezahlbar. 90% wird schon teuer. Die letzten 10%, die kosten Geld. Die kosten einfach Kohle. Ich habe eine Anlage zufällig jetzt auf Mallorca, das ist eine Insel, habe ich für meinen Nachbarn gebaut, vor vielen Jahren schon. Und da kommt immer im Inselbetrieb, und wir sind in dem Moment quasi, Deutschland muss man als Insel betrachten, dann in dem Fall, wenn man sich wirklich selbst versorgen muss. Wir wissen noch nicht, wie sich das entwickelt. Vielleicht werden wir vom Verbundnetz irgendwann mal getrennt. Kann alles passieren, dass jeder spielt wieder für sich. Und dann trennt man die Verbundnetze auf und dann muss jeder selber so zusehen, wie er klarkommt. Wir wissen das nicht. Das heißt also, die letzten 10% sind massiv Investitionen in Gaskraftwerke. Aber ich sagte ja, wenn die Energie so günstig reinkommt, in so einer großen Zahl, wir reden jetzt ja auch von der Erzeugerenergie, wir brauchen 600 Gigawatt etwa an Photovoltaik, 300 Gigawatt Strom, brauchen wir über Wind, und dann der ganze Rest kommt dann über das, was wir dann noch haben, Biogas und letztendlich Wasserkraft. Und wir müssen uns noch über die Wärme auch noch, die müssen wir ein bisschen mit einbinden, die ist erstmal dreimal so viel wie der Strom, nämlich 1800 Terawattstunden, beziehungsweise wären das eine richtige Menge nochmal, die wir da auch noch brauchen, weil das sollen wir auch alles ja mit Strom machen. Und wenn man diese Mengen aufbaut, haben wir so kostengünstig die Energie drin, dass wir uns diese Gaskraftwerke einfach nebenbei leisten können.
Okay, jetzt hat Professor Sinn mal einen Vortrag gehalten, vor 10 Jahren, die Energiewende ins Nichts. Da hat er ganz markant und auch sehr elegant gesagt, dass wir einen riesigen Energieimport haben mit Primärenergie, mit Öl, Kohle und Gas. Da geben wir im Jahr, hast du in einem anderen Video erzählt, so zwischen 60 und 100 Milliarden.
103, maximal 120 130.
Milliarden pro Jahr aus.
Ja, ja, klar.
Und er sagt, diese riesige Primärenergie, das sind so 3200 Terawattstunden, meine ich, pro Jahr, das können wir niemals ersetzen mit erneuerbaren Energien. Jetzt wird das neue Energiesystem, das erneuerbare Energiesystem, aber viel, viel effizienter laufen wahrscheinlich als das alte. Da brauchen wir dann aber nicht 3200 Terawattstunden Strom, sondern
2400 bis 2600.
Und das bei den Terawattstunden, wie viel brauchen wir? Du hast es gerade eben mit
Milliarden. Ja, also wir haben 600, bleiben wir jetzt bei den Terawattstunden, 600 Terawattstunden haben wir an Strom und etwa dreimal so viel brauchen wir dann mit einem neuen Energiesystem an Wärme. Also da kommt dann nochmal rund 1000 bis 1800 Terawattstunden obendrauf. Und dann sind wir bei 2400 maximal an Terawattstunden. Dann ist unser ganzer Haushalt abgedeckt. Dann ist die Industrie versorgt. Dann funktioniert einfach alles. Das ist das, was wir hier selbst vor Ort erzeugen können. Auf dem Breitengrad, auf dem wir sind hier. Da haben wir ja auch nicht, wir sind ja nicht optimal geeignet für Photovoltaik. Und davon haben wir jetzt schon den Strombereich um 62% erreicht. Das ist eine gigantische Leistung. Wir sind ja auch immer wieder torpediert worden und sind immer wieder Knüppel in den Weg geworfen worden. Das darf man nicht vergessen. Wir wären mit der Energiewende spätestens 2020 durch gewesen, wenn man uns 2012 nicht komplett einen Knüppel in die Speichen geschmissen hätte. Dann wären wir durch. So weit wären wir schon gekommen. Und das darf man alles nicht vergessen. Und Energie wird ja dann von der Erzeugung immer billiger. Wir werden ja im Bereich Photovoltaik, werden wir die 1-Cent-Grenze knacken. Auf dem Breitengrad hier. Ich möchte gar nicht wissen, was die Chinesen haben gerade im Himalaya auf über 4000 Meter Höhe, 5300 Meter Höhe, haben die eine Photovoltaikanlage gebaut, 1 Gigawatt. Was haben wir da oben? Wolkengrenze ist überschritten, immer Sonne und kalt. Was macht Photovoltaik? Bei Sonne und kalt läuft am allerbesten. Da spielt es schon keine Rolle mehr, dass die 200 Kilometer durch die Pampa eine Strippe legen müssen. Das ist völlig unwichtig, das interessiert schon nicht mehr. Weil die Erzeugung so günstig ist, dass Strom einfach keine Rolle mehr spielt. Und da kommen wir auch hin.
Aber das sind immer was so Leute wie so einen Sinn oder Unsinn nicht verstehen oder nicht in Betracht ziehen. Das ist auch immer in der Elektromobilität und immer so diese Geschichte, dass die immer die Maßstäbe aus der Vergangenheit auf die Zukunft anwenden. Ja. Und das ist das größte Problem, wieso solche Berechnungen für solche Leute nicht funktionieren. Da zweifle ich dann schon so ein bisschen an, ob das bewusst so gerechnet wurde oder ob da irgendwie ein großer mathematischer Fehler passiert. Was ich auch immer höre, dass die Leute sagen so, ja, aber wir brauchen ja, wenn wir die ganzen Elektroautos und dann brauchen wir so und so viel mehr Strom und alles. Und dann sagt ihr jetzt plötzlich, man braucht ja weniger Strom. Ja, das ist ja erstmal komisch. Aber klar, wenn wir davon reden, dass wir Technologien haben, die viel, viel effizienter sind, dann bedeutet das natürlich, wir holen ja aus dem, was da ist, viel mehr raus und brauchen deswegen nicht immer noch mehr und mehr und mehr. Ja, weil wir effizienter sind, kommen wir eigentlich mit weniger Strom aus, wenn man so will. Oder andersrum, wir verballern nicht erzeugte Energie in Wärme, die einfach so verpufft. Ja? Also wenn man sich dann eben mal anguckt, wie so ein Atomkraftwerk mal funktioniert und so weiter oder eben wie ein Verbrenner funktioniert, dann wird da halt im großen Stile einfach Energie verschwendet. Massiv. Wir verschwenden ganz viel Energie, um einen Teil davon dann für uns nutzen zu können. Und das sozusagen wollen wir abstellen und wollen möglichst so viel von dem, was wir irgendwie erzeugen, ja auch nachher effektiv nutzen. Und wenn wir das machen, dann kommen da andere Berechnungen bei raus. Und das ist immer, was so Leute... Und genauso das, dass natürlich über die Skalierungseffekte, und das müsste eigentlich so ein Wirtschaftsprofessor oder was er da ist, oder Wirtschaftsexperte, Ökonom, ja wissen, dass Economy of Scale, Skalierungseffekte, so das Einmaleins der Betriebswirtschaft, dass natürlich über die Masse und die Menge des Ganzen alles günstiger wird. Das ist ja unbestritten. Also, und das blenden solche Leute gerne aus.
Ja, der Vortrag ist jetzt auch schon 10 Jahre alt.
Entweder wegen Inkompetenz oder wegen bewusster Falschinformation.
Genau, weil sie es so machen. Der Gantefer sagt ja auch, Windenergie bremst den Wind ab und dann haben wir irgendwann keinen Wind mehr.
Ja gut,
ich habe eben extra ins Handy geguckt, wie Robin da am Reden war, weil ich wollte ihn auch nicht unterbrechen. Ich bin auch kein Freund von dem Sinn. Ich habe mal eben geguckt, wir haben hier im Gewerbegebiet einen Stromverbrauch von 1,3 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. So, ich habe jetzt heute, ist Februar, die Sonne steht noch nicht günstig, aber sie scheint wenigstens. Wir haben heute alleine an so einem Tag mit 1,6 Megawatt, haben wir mal eben, ja, knappe 4000 Kilowattstunden erzeugt heute. Wir sitzen jetzt hier ein paar Stunden schon. Heute Morgen ging die Sonne, so um 8 Uhr ging es langsam los. Das heißt, wir haben uns auf einem Februartag, ich kenne die Verhältnisse hier ungefähr, also wir sind komplett autark hier gerade im Gewerbegebiet. Mit 4000 Kilowattstunden am Tag, das ist so das, was das Gewerbegebiet etwa braucht. Na, und daran kann man sehen, wie weit andere sind, die diesen praktischen Bezug nicht haben. Ein Professor Sinn hat keinerlei praktischen Bezug. Und das haben die Politiker leider auch nicht. Und auch die Berater der Politiker haben keinerlei praktischen Bezug. Aber die Menschen um uns herum, die mit Energiewende beschäftigt sind, haben diesen praktischen Bezug. Jeder, der mit einer Balkonkraftwerkanlage anfängt, bekommt praktischen Bezug. Und kann sofort diesen Worten von dem Herrn Sinn und auch anderen, gibt ja jede Menge Spinner in dem Bereich, kann dem sofort Paroli bieten. Und das wollte ich eben mal ganz kurz zeigen, wie du noch geredet hast, weil das war schwer zu unterbrechen. Und das war eben mal wichtig, dass wir eben in der Zeit, wo wir hier seit heute Morgen sitzen, 4000 Kilowattstunden in einem Gewerbegebiet gemacht haben. Ja, für null, für gar nichts.
Ja, was ich ja so krass finde, was Robin gerade angesprochen hat, diese unglaubliche Effizienz, also mal ein Beispiel vielleicht zu nennen. Ich muss ja Kohle ausbuddeln, dann muss ich die trocknen. Dann muss ich die transportieren, dann wird die verbrannt in einem thermischen Kraftwerk. Da wird Strom produziert. Wenn ich die Abwärme nicht nutze, ist ungefähr die Hälfte verloren. Wenn ich
30% genau, und ist elektrischer Wirkungsgrad.
Mehr genau, und 30%
sind ja 70, die dann weg sind.
Also von der eingesetzten Energie ursprünglich kommt ungefähr 20 bei dir an der Steckdose an. Mehr sind es nicht. Und das sind es nicht. Wenn ich jetzt aber eine Photovoltaikanlage habe, dann kommt ja der Strom vom Dach und dann wird er umgewandelt, dann kommt aber trotzdem immer noch ungefähr 90%
locker.
Oder sogar ein bisschen mehr bei dir im Haushalt an. Genau. Wenn ich ihn umwandle mit Speicher, geht vielleicht 10-15% verloren, aber 90% sagen wir mal. Beim Windrad ist ja ähnlich. Ein Windrad hat hat eine Kilowattstunde, da kommt ja auch 90% bei dir in der Steckdose an, weil da nicht so viel Verlust ist.
Ja, und weil es in örtlicher Nähe ist.
Weil es auch ein bisschen näher dran ist.
Ja.
Bei einer Wärmepumpe oder sowas, wenn ich jetzt mit Strom heize, du hast es gerade angesprochen, Robin, da habe ich ja mit einer Kilowattstunde Strom 3-5 Kilowattstunden Wärme erzeugt. Also das heißt, wenn ich, sage ich mal, so Gas, 20.000 Kilowattstunden Gas einkaufe oder importiere nach Deutschland und da jetzt umstelle auf eine Wärmepumpe, dann bräuchte ich ja nur, ich sag mal, 5.000...
Viertel der Energie grob.
Genau, 5.000 Kilowattstunden Strom, um 20.000 Kilowattstunden Gas zu ersetzen. Richtig. Also dieser Hebel ist ja eigentlich gigantisch. Ja. Bei dem Benzin ist ja das Gleiche, hast du gerade gesagt, 80% Wirkungsgrad im E-Auto. Das heißt, ich brauche nur noch ein Viertel.
Tendenz 90.
Oder ne, 90.
Ja, wir wollen ja konservativ bleiben.
Ja. Also dann ist das doch eigentlich dieser größte Hebel oder auch diese gigantische Primärenergie, die kann ich ja dann gar nicht nehmen. Ich muss ja eigentlich dann von Nutzenergie springen. Also
genau.
die ich tatsächlich am Ende nutzen muss.
Super.
Und nicht von Primärenergie und sagen, oh, das ist viel zu viel, weil das wird niemals geschafft werden, dass wir das umstellen, sondern die Nutzenergie ist dann letztendlich eigentlich
das. Und du vergisst dabei noch die gesamten Leitungsverluste. Alles, was wir vor Ort erzeugen und verbrauchen, hat keine Leitungsverluste. Mhm. Die 4000 Kilowattstunden, die wir heute hier erzeugt haben, werden direkt hier gebraucht. Mhm. Und alles, was wir von fern holen aus den Kraftwerken, ist insgesamt behaftet mit 15%. Das wird immer wieder angezweifelt, aber es ist tatsächlich so, wenn man die ganzen Umwandlungsverluste, da redet ja keiner drin. Wir haben ja eine Dreier-Travostruktur. Wir haben das Hochspannungsnetz, wir haben das Mittelspannungsnetz und wir haben das Niederspannungsnetz. Das wird ja von ganz oben bis ganz unten dreimal gewandelt. So, und ein Travo läuft auch nur da gut, wenn er 100% ausgelastet ist. Lass dich nur mit 50% aus, ist der Wirkungsgrad auch scheiße. Ne? Also habe ich die beste Energie habe ich, wenn ich hier vor Ort erzeuge. Und das darf man einfach nicht unterschätzen. Das bringt am meisten. Und deswegen ist es so wichtig, wir brauchen diesen ganzen Primärenergiebedarf von außen gar nicht. Da können wir locker 30-40% von sparen, die wir gar nicht kaufen müssen. Und wir erzeugen komplett selber und haben entsprechend günstigere Energieversorgung und können den Leuten dann auch vernünftige Preise anbieten.
Also man könnte ja eigentlich auch sagen, wenn wir nicht den Weg der Energiewende gehen, werden wir uns an Energie dumm und dämlich bezahlen.
Dumm und dämlich. Das wird
und eigentlich arm machen als Land.
Das wird uns kaputt machen.
Das wird uns kaputt machen. Deswegen nochmal um die Frage, weil das ist ja so spannend, ist die Energiewende gescheitert oder nicht? Also wenn die Energiewende in Deutschland scheitert, dann ist eigentlich das Land gescheitert. Und das ist ja wohl nicht akzeptabel. Also das kann ja wohl keiner akzeptieren.
Übersetzt betrachtet kriegen wir Putin klein, indem wir die Energiewende vorantreiben. Dann kann er seinen ganzen Mist nicht mehr verkaufen und dann ist die Bude im Arsch.
Ich saß, das muss ich mal kurz als Anekdote erzählen, ich saß tatsächlich in der Runde, wo mit dem Tino Chrupalla diskutiert wurde von der AfD. Und dann hat jemand auch argumentiert und gesagt, naja, aber wir brauchen ja diese Freiheit durch die erneuerbaren Energien. Ja? Und dann sagt er, ja, Freiheit will ich auch. Aber ich stehe ein für die Freiheit, dass wir uns die Energie dort einkaufen, wo wir das wollen. Das ist seine Vorstellung von Freiheit.
Er kann ja Vorstellungen haben, wie er
lustig ist. Wo ich mir denke, so, ach so, das ist auch interessant, der Freiheitsbegriff. Also wir verstehen unter Freiheit, wir sind autark, können unsere Energie selbst erzeugen, sind eben nicht von irgendwelchen anderen abhängig. Aber da ist ein anderes Verständnis da bei so einer Partei, die dann sagt, Freiheit ist für uns die Freiheit zu entscheiden, von wem wir die Energie kaufen. Da hat er natürlich darauf angespielt auf, es gibt ja aktuell angeblich keine Freiheit bei Putin, Gas einkaufen zu dürfen. Ja, das will er natürlich wieder tun. Also er kämpft für die Freiheit, bei jedem Diktator auf der Welt die Energie einzukaufen. Aber das ist, da muss man vielleicht auch mal für sich sortieren, was da so der Freiheitsbegriff ist.
Also China hat vor 20, 30 Jahren ja alle großen Experten im Bereich Technik und Technologie und Photovoltaik, erneuerbare Energien eingeladen. Hans-Hermann Scheer. Hermann Scheer.
Ganz großer Vorreiter.
Hermann Scheer hat ganz tolle Bücher geschrieben, die Energierevolution. Der ist damals nach China gefahren, hat den Leuten dort erklärt, wie ihr geopolitisch komplett unabhängig werden könnt und die Energieimporte, was du gerade gesagt hast, einfach euch schenken könnt. Die Chinesen haben gedacht, ja, das machen wir jetzt einfach. Und sie haben natürlich auch wahnsinnig viele Menschen, die irgendwie beschäftigt werden müssen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat schon oft gesagt, dass eigentlich der größte Benefit, was du jetzt gerade gesagt hast, die Kilowattstunde vor Ort ist ja auch die Wertschöpfung vor Ort. Also da müssen Menschen die Windkraftanlagen bauen, da müssen Menschen die Solaranlagen bauen, da müssen Menschen diese Sachen planen, umsetzen. Die größte Teil der Wertschöpfung ist ja mittlerweile bei der Solaranlage nicht das chinesische Solarmodul, sondern 70-80% ist das Bauen vor Ort und dann die Wertschöpfung und der billige Strom vor Ort. Das ist ja eigentlich ein gigantischer Hebel auch für Beschäftigung wahrscheinlich oder für Jobs oder Was sagst du dazu, Holger?
Das ist ja etwas, was überhaupt keiner so richtig auf der Pfanne hat. Wir werden eine Menge Arbeitsplätze durch die gesamte Energierevolution verlieren. In der Verbrennertechnik werden wir verlieren, Getriebe werden nicht mehr gebraucht. Es werden unheimlich viele Jobs frei werden. Aber gleichzeitig brauchen wir genau in der Branche, um das Land unabhängiger zu machen, um Energiewende wirklich zu betreiben, brauchen wir diese Leute ja quasi an anderer Stelle. Wir müssen Photovoltaikanlagen bauen, im gigantischen Stil. Wir müssen Windkraftanlagen errichten. Wir müssen wahrscheinlich ein paar Kabel müssen wir noch ziehen, da kommen wir nicht drum rum. Und wir müssen natürlich Speicher bauen. All das muss passieren. Und Gott sei Dank kann das auch alles sehr schnell passieren. Ja, wenn die Bauämter mal hier nicht ganz so, ja, ich kann ein Beispiel nennen, wir planen eine 18-Megawatt-Anlage auf unserem Schießgelände und der Bauamtsleiter, ich nenne den immer den Konformanten, weil der sieht wie ein Konformant aus, ist aber Beamter. Herr Laudler, wir brauchen keine erneuerbaren Energien. Das ist doch alles Blödsinn mit den erneuerbaren Energien. So, und da sitzt ein Entscheider an einer Stelle, wo er solch was boykottieren kann. Das ist für mich ein Unding. Und das haben wir nicht nur hier, das haben wir überall. Und deswegen mache ich mir über Beschäftigung überhaupt keine Sorgen. Wenn die Automobilindustrie kaputt geht oder eine Menge Arbeitsplätze verliert, dann werden woanders Arbeitsplätze frei. Das ist in der Vergangenheit der Menschheit immer so gewesen.
Ganz aktuelles Beispiel, konkrete Zahlen. Volkswagen will 30.000 bis 50.000 Mitarbeiter abbauen, entlassen, weil sie verdienen mit dem Verbrenner ihr Geld. Mhm. BYD stellt dieses Jahr 150.000 bis 200.000 Leute ein, setzt voll auf die Elektromobilität.
CATL auch hier in Deutschland.
Einfach nur mal so. Also natürlich wird dann von den Gegnern dann gesagt, ja, die Arbeitsplätze gehen ja verloren. Ja klar, genau wie du sagst, die Arbeitsplätze gehen verloren. Aber die sind dann halt auch die weg. So, die kommen ja nicht wieder. Also wir müssen ja gucken, dass es neue Arbeitsplätze gibt. Und wenn wir aber die alte Technologie an der festhalten, dann sind die alle irgendwann weg und dann? Wir müssen ja nach vorne denken.
Wir haben ja die Produktion von erneuerbaren Energieanlagen, haben wir ja alles komplett geschreddert. Ist alles weg. Wir haben ja mal Module in diesem Land gebaut. Wir sind die Erfinder der Energiewende. Wir haben das Erneuerbare Energiengesetz geschaffen, was weltweit letztendlich übernommen worden ist. Ne? Hermann Scheer war einer der Gründer oder Erschaffer der erneuerbaren Energiegesetze. Und all das hatten wir ja schon mal. Wir waren ja ganz weit. Größter Wechselrichterhersteller der Welt war SMA.
Ja, und jetzt geht das Geld aber woanders hin.
Das Geld geht gerade woanders hin, natürlich.
So. Und wir wollen das Geld ja hier haben.
Diese Fehler sind ja alle gemacht worden. Und die Fehler sind von Politikern gemacht worden. Ja, und das passiert gerade wieder. Egal, wie jetzt sich eine Koalition bildet in Zukunft. diese Fehler werden genauso wieder gemacht.
Aber du hast das vorhin gesagt, also erneuerbare Energien sind ja die günstigste Energieform geworden. Viele sagen aber ja nur wegen den Subventionen. Das Quatsch. Stimmt ja nicht.
Was für
das
Subventionen? Ja,
wo kommen noch? Wir haben 7,9 Cent Einspeisevergütung. Das kriege ich, wenn ich an der Börse frei handel. Also ein Quatsch. Blödsinn.
Es ist Blödsinn, ne?
Ja, natürlich. Genau. Die Anlagen laufen nach und nach aus. Wir sind 2000 gestartet im April mit 51 Cent. Dann gab es 2004 bis 2005 gab es mal 57 Cent und dann ist das sukzessive gesunken, bis man festgestellt hatte, 2010, scheiße, das wird ja so schlimm, wir müssen jetzt noch schneller senken. Es waren ursprünglich 5% pro Jahr geplant. Nein, dann hat man brutal zugegriffen. Dann hat man 3-mal bis 4-mal im Jahr gesenkt. Und die Qualität der Anlagen, besonders aus den Jahren 9 und 10, das sind die schlimmsten Anlagen, die wir in Deutschland haben, die zurzeit alle Ausfallerscheinungen zeigen. Weil da wurde billig und schnell gearbeitet, weil kaum Zeit war. Und weil mit sehr schlechtem Material gearbeitet worden ist. So, das haben wir doch alles schon hinter uns. Die Subventionen sind es nicht. Die Anlagen laufen jetzt gerade aus. Umso besser. Jetzt sind die Subventionen weg, die angeblichen Subventionen. Für mich war das nie eine Subvention, sondern es war eine Anschubfinanzierung. Was anderes ist das letztendlich nicht gewesen.
Man sagt ja auch immer, Subventionen dürfen nicht zu viel. Das ist ja auch so ein bei den konservativen Kreisen sehr, sehr beliebtes Thema. Jetzt würde ich jetzt so als Normalsterblicher denken, naja gut, es gibt irgendwie 13,4 Milliarden Subventionen für die Diesel-Privilegierung, so, also pro Jahr. Jetzt rechnet man vielleicht mal für die Gasnetze, für das Öl, für die Kohle, die Subventionen, vielleicht auch die Atomkraft müsste man vielleicht auch dazu zählen. Da sind wir ja wahrscheinlich so bei mehreren Billionen Euro an Subventionen über die letzten, sag ich mal, 70 Jahre. Jetzt sagt man bei den Erneuerbaren so nach 5 bis 15 Jahren, sagt man jetzt, Subventionen sind aber viel zu viel. Und du sagst, da gibt es aber eigentlich kaum noch Subventionen. Und ohne Subventionen sind sie auch heute schon die billigste Form der Energieerzeugung. Und das Fraunhofer-Institut hat sogar ausgerechnet, mit Speichern auch schon.
Ja, die Speicher, die sind mittlerweile so gut und so günstig, dass wir selbst mit Speicher heute schon von Preisen unter 10 Cent sprechen können. Und alles, was unter 10 Cent ist, ist auf jeden Fall billig, was die Erzeugung anbelangt. Aus regenerativer Energie mit den Verlusten eingerechnet sind wir bei unter 10 Cent mit Speichern.
Schafft also keine andere.
Nein, wir haben so ein Projekt gerade in Hamburg gemacht, 32 Parteier. Müsst ihr unbedingt mal hinfahren, müsst ihr euch mal angucken. Da sind jeder Mieter ist sein eigener Betreiber seiner eigenen kleinen Anlage. Und wir sind da jetzt schon, wir haben im Januar haben wir 11% Autarkie mit der PV-Anlage geschafft. Die für jede einzelne Wohnung zur Verfügung.
Im Januar. Und der war richtig.
Ja, weil Module sind sehr diffuslichtfähig geworden, Speicher werden immer besser, immer billiger. Und das ganze Projekt, das kann ich ja heute sagen, da haben wir noch eine Anlage gebaut für Allgemeinstrom, ist noch eine Speicheranlage hingekommen. Und es ist eine Anlage zur Volleinspeisung noch hingekommen, beziehungsweise um 2 Wallboxen zu versorgen. So, das ganze Projekt hat 300.000 gekostet. Ja, wenn wir das zweite Projekt davon machen, sind wir schon um 100.000 Euro billiger. Weil wir jetzt schon gelernt haben, weil wieder die Preise abgesackt sind, Module noch billiger geworden sind und so weiter, ohne dass wir an unseren Lohnkosten schrauben müssen. Das heißt, wir können immer bessere Projekte für immer weniger Geld machen, ohne dass wir in der Marge großartig federn lassen müssen.
Aber jetzt kommen wir mal auf die Energiewende allgemein zurück. Jetzt sag mal ja hier, wegen den erneuerbaren Energien ist der Strompreis so hochgegangen. Da gibt es dann aber auch Experten, die sagen, naja, wenn man den Strompreis an die Gaskraftwerke koppelt, also an den teuersten Erzeuger, Merit-Order-Effekt, dann braucht man sich auch nicht wundern, dass dann sozusagen der Strompreis mal hochgeht. Also die Erneuerbaren sind gar nicht schuld daran,
Nein.
dass der Strompreis steigt?
Das ist ja völliger Blödsinn. Die Erneuerbaren sind heute schon so günstig, dass sie daran gar nicht schuld sein können. Was du richtig sagst, die Gaskraftwerke sind es. Die Gaskraftwerke sind strompreismäßig die ineffizientesten. Das sind Kraftwerke, die schnell am Netz sein müssen und schnell wieder weg sind. Das ist die teuerste Art der Energieversorgung. Aber erneuerbare Energien sind ja permanent da. Ja, Wind und Sonne steht quasi immer zur Verfügung, bis auf dann die paar Tage, wo es mal nicht geht oder bei Photovoltaik eben Dezember, Januar, Februar, das Tal der Tränen. Und das ist dann nicht dann schuld. Es ist nur, weil dieser Merit-Order-Effekt sich auf die Gaskraftwerke bezieht. Man müsste sich auf die günstigste Form der Energie beziehen.
Also man müsste eigentlich das Strommarktdesign dahingehend auch mal stark ändern.
Ja.
Also das heißt aber auch, dass diese Energiewende schuld daran ist, dass wir jetzt aus Frankreich Atomstrom importieren müssen.
Was für ein Blödsinn.
Ist auch Blödsinn?
Ja, das waren ja nur ein paar Stunden. Also wenn man das ganze Jahr mal mit 8.700 Stunden ansetzt, dann waren das an Importen keine 50, 60 Stunden, die wir an Import hatten. Ich meine, über was regt man sich hier auf? Das ist ja völlig aus der Luft gegriffener Blödsinn. Ja, und außerdem war Folgendes, das darf man auch nicht vergessen, es hat sich einfach nicht gelohnt, eigene Kraftwerke anzuwerfen. Wir haben ja genügend, wir haben 90 Gigawatt Kraftwerksleistung, haben wir zur Verfügung in Deutschland. Reicht völlig aus, um den Grundbedarf von 45 Gigawatt zu decken. Und in Spitzenzeiten, wenn die Industrie produziert, sind es bis 70 Gigawatt. Ne? Die 90 Gigawatt wurden ja noch nie ausgenutzt. So, und genau zu dem Zeitpunkt war eben es günstiger, aus Frankreich Strom zu holen, weil die liefen ja sowieso, die Kraftwerke. Das ist eine rein betriebswirtschaftliche Überlegung gewesen.
Also das heißt, wir importieren Strom deswegen, weil es volkswirtschaftlich für uns günstiger ist, ihn zu kaufen, anstatt dass wir hier bei uns die teuren Kraftwerke
haben. Genau, das ist ein ganz einfacher Grund. Passiert ja auch in umgekehrter Richtung. Wenn es in Frankreich eng wird, gibt es von uns erneuerbare Energien im Sommer. Ne? Weil dann müssen die Kraftwerke auch ein bisschen runter, weil sie alle zu warm werden. Und dann kriegen sie von uns wieder Strom. Das ist ein europäisches Verbundnetz. Das gibt es seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Das ist ja der Sinn eines Verbundnetzes, dass man sich untereinander hilft. Und dieses Netz existiert schon über 100 Jahre.
Und die Leute, die erneuerbaren Energiengegner, die sagen oft, naja, aber jetzt regen sich die Schweden darüber auf, dass sie uns Strom liefern müssen. Jahrelang hat Deutschland im Grunde mit billigem Kohlestrom das Europa mit Strom geflutet. Da haben wir aber nichts gehört, dass die sich alle über uns aufregen, weil da waren wir nicht so beliebt teilweise. Jetzt regt sich Schweden angeblich darüber auf, weil die uns mit Strom beliefern müssen, weil die einfach auch dazu vertraglich verpflichtet
sind.
Weil
es einfach der günstigste Strom ist. Ja. Es wird in Schweden, deswegen können die auch Wärmepumpen bei minus 20 Grad betreiben, weil der Strom nur 6 Cent kostet. Ja, mein Gott, aber da interessiert es mich doch gar nicht. Die machen Wasserkraft. Schweden ist da am weitesten. Das werden auch die Ersten sein, die Norwegen, Schweden, die da komplett mit durch sein werden. Mit Elektromobilität sind sie, glaube ich, so gut wie durch. So, und da regen die sich natürlich drüber auf. Da verlangen ja auch nicht allzu viel fürs Geld. Und es war aber trotzdem günstiger, jetzt aus Schweden den Strom zu holen, als dafür zu sorgen, auch wieder Kraftwerke anzuwerfen. Es ist das Teuerste, was du machen kannst, ein Kraftwerk anfahren, wegen ein bisschen Strom, was du brauchst.
Ja, und das heißt aber, dass in den Medien das auch ein bisschen falsch dargestellt wurde. Also natürlich regen sich die Schweden darüber auf, weil sie verpflichtet sind, uns günstigen Strom zu liefern und wir den dann abkaufen sozusagen. Wir bezahlen dafür ja auch Geld. Wir verkaufen aber auch viel Strom. Manchmal sagen die Leute aber, ja, aber wir verschenken dann immer Strom. Insgesamt hat das Fraunhofer-Institut aber so ziemlich gut das ausgerechnet, dass eigentlich Deutschland eine recht ausgeglichene Bilanz hat. Wir importieren jetzt seit 2 Jahren ein bisschen mehr, aber wir verdienen in der Regel auch mit Stromverkäufen.
Natürlich, unser Strom, den wir erzeugen über erneuerbare Energien, der ist ja mittlerweile über Freiland und Windkraft ist der ja extrem günstig. Und da nehmen wir natürlich auch entsprechend Geld für, sodass da eine vernünftige Marge dabei rüberkommt. Also aus meiner Sicht stehen wir auf dem Strommarkt super da. Wo wir natürlich Nachbesserungsbedarf haben, ist selbstverständlich im Wärmemarkt. Da müssen wir uns jetzt Gedanken machen. Und da ist ja auch jede Gemeinde jetzt so aufgefordert, bundesweit. Bei uns läuft das auch, die Nahwärme- und Fernwärmeplanung. Das sind ja auch alles gute Ansätze. Man muss es jetzt nur richtig machen. Man muss am Ende alles, egal was man am Ende betreiben will, aber es muss erneuerbar sein.
Und es muss alles so auf Strom sein.
Es muss auf Strom,
so wie unser Podcast ohne Strom ja im Grunde heißt, oder?
Da sind wir offensichtlich ganz schön weitsichtig.
Naja, das ist die Energieform, wo wir die geringsten Wirkungsgradverluste haben. Strom, ne, machen einen Heizwiderstand, schickt da eine Kilowattstunde rein, da kommt eine Kilowattstunde Wärme wieder raus. Das ist nun mal so. Ne, da werden wir kaum Verluste haben. Und deswegen kann man mit Strom am günstigsten hantieren. Die Leitungsverlegung ist am einfachsten. Ne, und deswegen muss alles mit Strom aufgebaut werden.
Aber die Energiewende heißt aber auch, dass wir wahrscheinlich auch sehr viel besser Bescheid wissen müssen, was in den Netzen so passiert. Ne, wir haben viele sich da aufgeregt.
Ja, aber da kann ich ja...
Da kannst du dich ja ganz doll drüber aufregen.
Da kann ich ja die Gas geben.
Also Smart Meter Rollout haben wir 99,9% in Lettland, in Norwegen, in ganz vielen anderen Ländern.
Italien fährt die dritte Generation von Zählern.
So.
Wir haben noch nicht mal die erste draußen.
Genau.
Und seit 2011...
Ich habe jetzt ein intelligentes Messsystem, aber ich habe auch...
Und mit Smart Meter Gateway hochgepackt.
Ich habe mich da aber auch voll für eingesetzt.
Ja, klar. Ja, natürlich. Aber für eine Energiewende bräuchten wir dann das ja auch, oder?
Sie bräuchten wir eigentlich nicht, wenn man aufgepasst hätte vor 30 Jahren. Man hätte die Netze im Mittelspannungsbereich, weil das ist das sogenannte Verteilnetz. Da hätte man mit intelligenten Travos, würde man heute sagen, früher hießen die Dinger regelbare Travos, man hätte sich den Leistungen, die dann im Netz, die Energie kommt jetzt ja von ganz unten, das war ja nie geplant. Also die Haushalte erzeugen jetzt die Energie in die kleinen Fabriken, die Gewerbebetriebe. Und diese Travos, die überall rumstehen, 500.000 Stück in ganz Deutschland, die sorgen ja dafür, dass das entsprechend verteilt wird und dass aus Mittelspannung eben die 20.000 bis 30.000 Volt, dass da die 400 Volt von gemacht werden oder 230 Volt. Und diese Travos hätte man regelbar machen müssen. Das fängt jetzt gerade an, die EWE fängt jetzt an, diese Travos einzubauen. Weil mit regelbaren Travos kann ich auf Leitungsverlegung verzichten, muss man natürlich tief drinstecken in der Elektrotechnik. Ich kann jetzt durch Phasenunterschiede, kleinste Veränderungen, indem ich am Travo anders anzapfe, indem ich die Spulen anders nutze im Travo, kann ich mich der Situation, der neuen Leistungssituation anpassen. Das hätte kommen müssen und das hätte eine Kommunikation zu den Travos bedeutet, die heute nicht da ist. Wir fahren im Verteilnetz, ist das so, als wenn wir mit schwarzen Scheiben durch die Alpen fliegen. So sieht das da aus. Wir wissen nicht, was im Verteilnetz passiert. Wir wissen, was im Hochspannungsnetz passiert. Wir wissen, was in der Mittelspannungsebene, da liegen überall Messeinheiten. Ne? Bei den Umspannwerken kann man alles messen. Man kann alles messen. Nur ab da, ab dieser Ebene, wo wir in den Travo reingehen mit 30 oder 20.000 Volt, ab da wissen wir nichts mehr. Und das ist das größte Problem, was wir jetzt haben. Und stattdessen, dass es gelöst wird von den Netzbetreibern, die wir dafür bezahlen,
ja, die kriegen ja richtig gut Rendite.
Bauen wir überall die Smart Meter.
Bauen wir jetzt Smart Meter ein. Der Kunde muss es bezahlen. Bis 300 Euro mittlerweile die Smart Meter Geschichte. Wir müssen ein EEG kriegen wir jetzt in Zukunft. Das ist eine absolute Katastrophe. Wir müssen uns abregeln lassen. Ja, unser Auto wird abgeregelt. Unsere Wärmepumpe wird abgeregelt. Der Elektroheizstab wird abgeregelt. Die Wallbox wird abgeregelt. Also es ist unser Speicher soll auch noch geregelt werden. Und das alles mit diesen Smart Meter Gateways und mit diesem ganzen Wahnsinn. Und das müssen wir wieder als Bürger bezahlen, weil alle anderen, die wir dafür bezahlt haben, ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Ja, indem sie mit Füßen hoch auf dem Schreibtisch sitzen und möglichst nichts machen. Das ist die letzten 30 Jahre passiert. Und ich kann an Energieversorgung und Netzbetreibern kein gutes Haar lassen. Das ist meine persönliche Meinung.
Aber das wird jetzt nicht dazu führen, dass die Energiewende nicht klappt, sondern wahrscheinlich eher, dass sie einfach ein bisschen verzögert.
Ja, die müssen jetzt sehen, die müssen halt aufholen jetzt. Ne? Die haben 30 Jahre vor sich hingepennt und jetzt müssen sie natürlich aufholen. Ganz ehrlich gesagt, 500.000 Travos müssen getauscht werden gegen regelbare Travos. Und ich kann natürlich mit Einsatz von dezentralen Speichern auch eine Menge rausholen. Ich kann ja auch keinen regelbaren Travo, ich kann daneben einfach einen Speicher setzen. Der erreiche ich das Gleiche.
Genau, das hätte ich jetzt gedacht.
Das wird wahrscheinlich der Weg sein.
So, und dann darf man nicht vergessen, dann habe ich ja eine Dezentralität und dann brauche ich die ganzen großen, fetten Leitungen auch nicht mehr legen. Oder ich kann gewisse Stücke einfach überbrücken durch Speichermedien. Großspeicher. Wir reden dann jenseits von 10, 15, 20.000 Kilowattstunden speichern, also richtig
Megawatt
groß.
Megawatt und Gigawattbereich.
Ne? Megawatt, Gigawattbereich. Die wird man ja bauen können. Die werden Fußballfeld groß sein. Ja, oder noch größer oder mehrere Fußballfelder. Dann kommen wieder die Leute mit ihrer Kritik. Ja, wir haben den Platz ja nicht. Alles Quatsch.
Oh, die sind so hässlich.
Aber wir haben die Rohstoffe nicht, sagen viele. Ach. Das ist auch Unsinn. Aber ich habe meine Bachelorarbeit über Photovoltaik geschrieben. Da waren diese Argumente auch immer da. Da gibt es nicht genug Rohstoffe etc. Jetzt hören wir das bei Batterien, Elektroautos auch wieder. Aber das ist.
Aber Lithium, Eisen.
Am Anfang der Handys. Ich habe mein Handy seit 1990. Kamen genau die gleichen Dinge. Ja, wenn wir die ganze Erde mit Handys versorgen sollen, da haben wir die Rohstoffe nicht für. Wer hat heute kein Handy, frage ich mal. Wie viele Menschen sind wir auf der Erde? 8 Milliarden. Wie viele haben Handy? 6 Milliarden? 4 Milliarden? Spielt auch keine Rolle. Aber alle. Und ich kriege regelmäßig Neues. Also es ist Quatsch. Klar ist für ein Handy weniger Rohstoff notwendig als für ein Auto. Aber wir verändern ja auch über die Zusammensetzung, sodass wir auf immer mehr Rohstoffe gehen, die wir in unendlicher Menge verfügbar haben. Wir haben ein Phosphatproblem, das gebe ich ehrlich zu. Aber da hat mehr die Ernährungsindustrie und die Düngeindustrie ein Problem mit. Das ist wirklich ein Problem. Das haben wir leider nicht unendlich. Da muss eine Lösung für gefunden werden.
Und ist nicht auch die erneuerbare Energien dann die einfachste Lösung oder beziehungsweise die einzige Lösung, wo man tatsächlich dann auch eine Kreislaufwirtschaft herstellen kann, wo man dann irgendwann vielleicht auch mal aufhören kann zu modeln?
Genau. Wir brauchen, das ist ja das, was diese ganzen Spinner von den Dieselwalter, ich sage ja immer Dieselwalter, was Dieselwalter einfach nicht verstehen will. Sein Liter Diesel, der wird als Erdöl aus der Erde geholt. Er muss raffiniert werden, muss transportiert werden, er muss ein bisschen veredelt werden, damit er letztendlich verbrannt werden kann. So, in einem Liter Diesel sind 10 Kilowattstunden drin. Es kommen weitere 17 Kilowattstunden dazu, die für Förderung, Raffinierung und Transport dazukommen. Wir reden also über 27 Kilowattstunden. Ja, das darf man immer nicht vergessen, für ein Liter Diesel.
Damit fahre ich ja mit dem Elektroauto
von 150. So, und wir holen das, bleiben wir bei Lithium, ist einfacher, in Zukunft wird es kein Lithium mehr sein, es werden andere Stoffe sein. Wir müssen das Lithium einmal nur aus dem Boden holen, 1 Kilogramm Lithium. Und danach können wir es immer wieder verwenden. Das verstehen diese Dieselwalters dieser Welt nicht.
Weil die verpuffte Diesel, den fängst du nicht wieder ein und nutzt ihn nochmal.
Und das ist über Jahrmillionen geschaffen worden, dieser Liter Diesel oder dieser Liter Erdöl aus der Erde.
Der Gag ist nicht nur weg, der sorgt sogar noch für weitere Probleme.
Der sorgt für weitere Probleme, was wir mit der anderen Art, wenn wir in diese Kreislaufwirtschaft reinkommen, wir hatten das in einem anderen Video schon besprochen, erneuerbare Energien erzeugen erneuerbare Energien, sprich bauen Module, bauen Generatoren, bauen Rotorblätter, bauen Speicheranlagen, ja, dann ist das doch scheißegal, wenn wir in diesem Zyklus einmal sind, wie viel wir davon verbrauchen. Weil wir immer wieder recyceln.
Und die Sonne ist im Grunde der große Motor, der von außen immer alles wieder antreibt.
Ne? Ja. Vielleicht nennen wir sie die erneuten Energien statt die erneuerbaren.
Erneuerbare, sagt man ja, heißen erneuerbare, weil man sie ständig erneuern muss, aber das ist ja auch nicht der Fall.
Das ist ja ein falscher Begriff.
Ja.
Ne? Ja. Energie kann man auch nicht erzeugen, physikalisch ist mir das bewusst, aber man hat sich daran gewöhnt, das immer wieder so zu sagen. Da muss man auch mal, kommen wieder jede Menge Kommentare, weiß ich jetzt schon.
Ja, aber in diesem Sinne haben wir eigentlich jetzt mal einen großen Schluss gezogen. Die Energiewende ist technisch umsetzbar, sie ist wirtschaftlich sinnvoll. Und am Ende lohnt es sich sogar, also für uns, das dann da reinzugehen.
Das ist die einzige Chance, die wir haben.
Und du kannst eine Kreislaufwirtschaft herstellen. Das finde ich eine ganz schlaue Geschichte eigentlich. Und du hast auch noch Jobs, die du schaffst. Jobs,
kannst die Mobilität mit ankoppeln, machst dich unabhängig, politisch unabhängiger. Also es ist wirklich, also die Vorteile sind wirklich.
Aber Trump und Putin gefällt das nicht.
Im Grunde kannst du es auch zusammenfassen, dass dieser Verbrennungsprozess, wenn ich euch beide jetzt so zugehört habe, einmal im Auto, aber dann halt auch in allen anderen Geschichten, irgendwie ausstirbt, oder? Dass sozusagen auf alles Strom, alles wird Strom, alles geht zu Strom und der Verbrennungsprozess an sich ist eigentlich nicht mehr zukunftsfähig, weil alles sozusagen dann irgendwann mit Strom gemacht werden muss. Oder so.
Also wir müssen dringend aufhören, Dinge zu verbrennen.
Dann spielt es auch keine Rolle mehr, ob du eine Wärmepumpe in den Altbau packst.
Das ist völlig Latte.
Ist völlig Latte, weil Strom nichts mehr
kommt. Ach guck mal, da werden wir uns da dann auch noch einig. Mensch, das ist ja wirklich...
Das ist auch so ein Ding. Immer wieder werde ich kritisiert, ich bin Gegner von Wärmepumpen. Bin ich überhaupt nicht. Ich bin ja selber Kälteanlagenmeister. Ich wäre ja blöd, wenn ich ein Gegner davon wäre. Aber es ist eben so alles da, wo es passt. Und warum funktioniert es in Norwegen? Weil 6 Cent.
Also wir müssen die Erneuerbaren weiter ausbauen, damit Holger endlich genug Energie hat, um auch die fragwürdigen Wärmepumpen noch
einzubauen. Also ich danke dir schon mal ganz herzlich, Holger, dass du uns so Rede und Antwort gestanden hast zu der Energiewende.
Wer weiß, was ich mir da gerade wieder mit angetan habe.
Zumindest wissen wir jetzt, dass alles Strom wird.
Schreib es nicht in die Titel rein mit Wärmepumpen.
Das letzte
Wärmepumpen-Video hat auch nur Katastrophen.
Nein, das machen wir nicht. Ich danke euch, dass ihr hier wart, beziehungsweise dass du hier bei uns im Podcast warst. Alles wird Strom. Wie gesagt, eure Fragen, Kommentare gerne in die eure Fragen und Meinungen gerne in die Kommentare schreiben. Und Robin, hast du noch einen
Abschluss? Ja, man dreht sich schon den Mund fusselig, weil wir haben hier jetzt gerade aktuell schon die dritte Folge zu ganz spannenden Themen mit Holger aufgenommen. Eine hauen wir auch noch hinterher. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann unbedingt abonnieren, weil es kommt ja jede Woche, so ist es aktuell geplant, eine neue Folge mit spannenden Gästen, spannenden Themen. Und ich denke mal allein schon, dass wir hier Gaskraftwerke nochmal im Mund genommen haben, auch in der Zukunft, dürfte jedem klar machen, dass es hier nicht um irgendwelchen ideologischen Blödsinn geht, sondern wir versuchen mit Vernunft und Verstand und Fakten das Thema näher zu bringen. Deswegen bleibt uns treu. Wir sind die Guten. Das sagen immer alle über sich.
In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank an euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke, Holger.
Ja, haut rein, Leute. Bis dann und tschüss.
Halt, stopp. Noch ganz ist es nicht vorbei, denn ich habe noch einen guten Tipp. Ja, ihr habt ja gerade ganz viel Holger Laudelei zugehört und Holger Laudelei ist ja der Erfinder und Namensgeber des Balkonkraftwerks und er ist auch mit ein Teil des Teams von balkonkraftwerk.de. Ja, das Original. Seit über 20 Jahren macht das Holger Laudelei und Leo und Dennis sind mit ihrem Team rundherum wirklich top unterwegs. Die wissen ganz genau Bescheid bei Balkonkraftwerken und die Webseite balkonkraftwerk.de ist praktisch die erste Anlaufstelle. Da bekommt ihr Infos, wo ihr das überall befestigen könnt. Ich finde auch mit so einem coolen 3D-Animator, da seht ihr so cool, ah ja, so geht das auf dem Balkon, so auf dem Ziegeldach, so auf dem Trapezblech, so könnte ich es auf dem Flachdach oder in den Garten stellen, an die Fassade. Da gibt es auch dann noch Speicher dazu. Also das gibt das Rundum-Sorglos-Programm und was ich am wichtigsten finde ist, erstens, es ist ein absoluter Fokus auf Qualität und zweitens, man bekommt
ausführliche Hilfe und Service. Das heißt, da gibt es eine Telefonnummer, die seht ihr auch da links oben auf der Webseite. Da kann man einfach anrufen und mit dem Team reden, sich beraten lassen. Wenn es Probleme gibt beim Balkonkraftwerk, ruft man da an und bekommt Hilfe. Und das ist sehr viel wert, gerade wenn man vielleicht erst startet. Es gibt auch noch Speicher und weitere Dinge. Schaut euch doch einfach mal um auf der Webseite. Und hier wird jetzt auch nochmal ein Code eingeblendet. Ich glaube, 5% haben wir nochmal den Jungs aus den Rippen geleiert. Das ist auch nochmal ein bisschen Rabatt gibt beim Kauf eines Systems. Also gebt den ruhig ein, den Code, oder checkt den Link unterhalb des Podcasts oder des Videos im Beschreibungstext oder dann eben in den Shownotes. Und jetzt ist es leider wirklich vorbei. Ach nee, wenn ihr abonniert, dann hört ihr uns ja in einer Woche schon wieder. Bis dann, tschüss.